Servus vom Serve, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt.
Herzlich willkommen zu dieser besonderen Podcast-Folge. Ja, es ist in dieser Art eine Premiere, denn heute geht es um eine der spannendsten Serien der letzten Jahre, die Nummer 1 in den meisten Ländern auf Netflix, um Haus des Geldes. Achtung ist natürlich nur für diejenigen, zumindest meines Erachtens, die diese Folge kennen, sonst kannst du schlechter von was ableiten und da was mitnehmen oder zumindest kriegst du die Assoziationen, die ich hier beschreibe, nicht mit. Und Achtung, es enthält natürlich Spoiler. Ja, ganz kurz, es ist auch für mich eine Hommage an diese Serie. Also es geht ja in diesen Serien darum, in diesen Teilen darum, dass ja der Professor eine Hommage an seinen Papa oder als Hommage vor seinem Papa praktisch die staatliche Banknotendruckerei ausraubt, beziehungsweise als Hommage an seinen verstorbenen Bruder Berlin oder Andres, dann diese Bank von Spanien ausraubt. Und ich gebe wirklich zu, ich habe das gesuchtet. Und ganz ehrlich, nach Ende des Teil 5 fehlt mir was. Ursprünglich war es so, dass ich auch mich so mal ein bisschen schwer getan habe mit Teil 3. Ich habe mich mit meiner Tochter unterhalten, also Teil 1 und 2 ist ja das mit der staatlichen Banknotendruckerei. Und dann habe ich meine Tochter gefragt, sag mal, hey, hast du eigentlich Haus des Geldes gesehen? Sagt sie, ja, Teil 1, Teil 2, Teil 3 und so weiter, dann nicht mehr. Und ich gebe zu, ging mir am Anfang ein bisschen ähnlich, weil ich auch dachte, ja, muss das jetzt eigentlich sein und so weiter. Und dann aber so nach, weiß nicht, ein, zwei, drei Teilen war ich dann genauso wieder drin. Ja, ich hatte natürlich auch ein bisschen den Fehler gemacht. Ich hatte vorher die Dokumentation oder einen Teil der Dokumentation angeschaut, auf die ich mich heute auch mit berufe. Und das habe ich dann schnell abgebrochen, weil du sonst rauskommst aus diesen Charakteren, weil du eben die Menschen, die Schauspieler hinter diesen Figuren in Haus des Geldes kennenlernst und dann eben ja nicht mehr so reinfühlen kannst. Aber das hat sich dann ganz schnell wieder gelegt. Also wie gesagt, ich habe es durchgesuchtet, die vielen Stunden, ich gebe es offen und ehrlich zu. Das ist aber auch keine vergeudete Lebenszeit. Ich verstehe nicht die Leute, die sagen, wenn du Fernsehen schaust, ist vergeudete Lebenszeit, wenn ich das Richtige anschaue. Auf keinen Fall, weil sonst wäre ja zum Beispiel auch ein Buch vergeudete Lebenszeit. Oder dann ist die Frage, wie definiert man das überhaupt? Ja, also, ich kann es nur jedem, der es noch nicht gesehen hat, wärmstens ans Herz legen. Wie gesagt, mir hat es gefallen, nicht umsonst eben bei den meisten Ländern auf Platz 1. Ja, ich rede aber auch nicht nur über die Story, sondern ich möchte auch Learnings daraus ziehen für Business und Finanzen. Logischerweise passend zu meinem Podcast. Also was können Selbstständige vom Professor und seiner Crew lernen? Und ich ziehe auch Parallelen zu der Crew selbst, also den Menschen um den Produzenten und Autor Alex Pina, die das Ganze erst ermöglicht haben, also die das Haus des Geldes erstmal überhaupt ins Leben gerufen haben. Also all die Leute, Schauspieler, Regisseur, Kameramann, die Kameraleute und so weiter, all jene, die will ich da ein bisschen mit beleuchten, also dass man auch daraus mal Parallelen zieht. Also ich glaube, es lohnt sich für dich. Bleib dran. Fangen wir mal an mit Punkt 1, Strategie und Planung. Der Professor plant ja seinen Überfall jahrelang bis ins kleinste Detail. Und es ist natürlich auch so, du fieberst dann mit und denkst, boah, was kommt jetzt wieder für eine Überraschung? Was ist sein nächster Trumpf? Und er denkt ja nicht nur an den Idealfall, sondern hat fast immer einen Plan B und C oder D. Zumindest in Teil 1 und Teil 2. In Teil 3, 4, 5 muss er ja bedingt oder dieser Situation geschuldet, dass es ja um Rio geht und er das Ganze etwas übereilt machen soll und sein Bruder Berlin ja nicht mehr dabei ist, muss er häufiger improvisieren. Ja, ein Beispiel für diesen Plan A aus Teil 1 und 2 sind ja, dass die Geiseln auch mit diesen roten Overalls und den Dali-Masken ausgestattet werden und auch mit Fake-Waffen, um bei der Polizei für Verwirrung zu stiften. Also, dass die Polizei nicht unterscheiden kann, wer ist jetzt eigentlich Dieb und wer ist Geisel. Ja, also wenn du natürlich da diesen Haufen roter Leute siehst mit Dali-Masken und Waffen, kannst du von der Ferne eben das nicht unterscheiden. Ja? So, das heißt, das ist ja der Plan A, damit man nicht unterscheiden kann. Und jetzt versucht aber im Laufe die Polizei das zu infiltrieren, indem sie zwei Leute über die Lüftungsanlage ja reinschickt in die staatliche Banknotendruckerei. Und das kriegen sie aber mit, eben auch, weil sie vorbereitet sind und da Detektoren haben, also erkennen, da kommt jemand rein und ändern die Masken zu irgendwelchen anderen Masken, ich glaube, mit hängenden Mundwinkeln. Ich habe die nicht mehr genau im Kopf, weil die spielen da nur eine ganz kurze Rolle. Auf jeden Fall sind jetzt plötzlich alle nicht mehr mit diesen Dali-Masken ausgestattet, sondern sie sind jetzt eben mit anderen Masken ausgestattet. Und damit haben sie praktisch dieser Infiltration durch diese zwei Polizisten vorgebeugt, weil wenn die jetzt reingekommen wären mit den Dali-Masken, wären sie aufgeflogen, logischerweise. Also auch ein toller Move vom Professor. Und jetzt zur Filmcrew. Da war es nämlich auch so, dass von der Planung her diese Filmcrew bewusst diese roten Overalls und auch diese hautfarbenen Dalí-Masken ja in Szene gesetzt haben. Und damit sie das in Szene setzen können überhaupt, haben sie natürlich auch Wert gelegt, das achtet man so gar nicht drauf, wenn du natürlich nicht vom Fach bist, aber das erklären sie eben in dieser Dokumentation, dass die Hintergrundfarben dazu passen. Also dass das alles in, ich weiß nicht, ob das jetzt Pastelltöne sind oder sowas, aber du brauchst natürlich einen Kontrast, damit diese rote Farbe dann auch zur Geltung kommt. Deswegen hatten sie zum Beispiel auch, glaube ich, irgendwo auf irgendeinem Platz dann gesagt, wir dürfen diese Farbe nicht verwenden und so weiter. Fand ich ganz interessant, das eben mal rauszuhören. Also das heißt, sie haben also bewusst diese Overalls gewählt und in Szene gesetzt, um eins zu erreichen, damit nämlich die Fans eine Symbolik haben, die sie einfach nutzen können. Also etwas, was halt den Film noch leichter weiterträgt. Und diese Dalí-Masken oder diese ganze Situation sollte ja so ein bisschen den Widerstand oder grundsätzlich den Widerstand symbolisieren, der ja doch irgendwo Teil von jedem ist. Ne? Also jeder hat ja so irgendeine Last, die er mit sich rumträgt, wo er ja vielleicht gegen die Obrigkeit geht oder wie auch immer. Und das wollten die Leute bewusst triggern. Und weil es so einfach eben kopierbar war, ja, du kannst ganz schnell einen roten Overall besorgen, du kannst auch ganz schnell eine Dalí-Maske besorgen, hat das auch Wellen geschlagen. Also sie waren ja selber überrascht, ne, das hat ja relativ gefloppt eigentlich in Spanien und sie waren dann überrascht, nachdem Netflix das gekauft hat und hat keine Werbung reingesteckt, mit einmal sind die Zuschauerzahlen nach oben geschnellt. Das war so im Endeffekt nicht vorhersehbar, aber eben auch deshalb, weil eben dieser Film diese Symbolik hatte oder diese Serie diese Symbolik hatte, die so leicht kopierbar war. Ja? Und plötzlich sind Leute auf die Straße gegangen, haben gegen ihre Regierung oder gegen Dinge protestiert in roten Overalls und in Dalí-Masken. Das ist natürlich schon ergreifend. Ja? Und natürlich kommt auch eins noch dazu, das war dann zwar eher so ein Zufallstreffer, weil da hat einer der Autoren gesagt, sie wollten noch was ergänzen, irgendwie, ich glaube, sie wollten sogar eine Musik ergänzen und dann kam durch Zufall, meines Erachtens auch im Radio, ist auch gar nicht wichtig, aber zumindest sind sie drüber gestolpert über dieses Lied Bella Ciao. Auch Bella Ciao ist eben eine einfache Melodie, wo du nach den ersten Takten zumindest gleich einsteigen kannst. Du kannst vielleicht nicht mitsingen, aber du kannst halt summen. Ja? Und Bella Ciao symbolisiert ja auch den Widerstand der Partisanen, der italienischen Partisanen gegen den Faschismus. Und einer dieser Gänsehautmomente in der Serie war halt, wo der Professor mit Berlin dieses Lied anstimmt. Und in dieser ganzen Szene ja auch herauskam, dass Berlin, also Andres, der Bruder vom Professor ist. Und deswegen man auch Dinge versteht oder die Zusammenhänge dann besser deuten kann. Und in diesem Gänsehautmoment ist ja auch ein Teil, dass der Professor ja stoppt an einer Textpassage. Ich weiß nicht, wie gut du das kennst, dieses Lied, aber es geht ja in dem Refrain oder in dem Teil geht es ja dann darum, dass sie ja singen, O Partigiano, portami via. Und dann kommt ja dieser Teil und den singt ja dann eben Andres nur alleine und der Professor stoppt. Und da singt ja Andres dann alleine, Che mi sento di morir. In dem Moment guckt der Professor ihn an und übersetzt heißt es ja, denn mir ist nach Sterben zumute. Und das ist ja auch diese Parallele, dass ja Berlin todkrank ist. Also das macht natürlich was. Also das ist in meinen Augen ein absoluter Gänsehautmoment oder überhaupt der Gänsehautmoment in dieser ganzen Serie. Wunderbar in Szene gesetzt. Ja, die Learnings für uns als Selbstständige. Du solltest also nicht nur kurzfristig denken, falls du das machst, sondern planen und du brauchst eine klare Strategie. Mich hat damals das Ganze fast meine Firma gekostet. Ich hatte schon eine Strategie, aber nicht eine klare Finanzstrategie und so weiter. Ja, ich habe heute erst mit einem drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ja, na klar, ich hatte Probleme, weil ich mich selbst überschätzt hatte. Aber es ist doch normal, als junger Mann überschätzt du dich einfach mal selbst. Ja, und wenn von außen kein Feedback kommt oder zumindest Feedback, was ich so nicht wahrnehme, weil ja alles gut läuft, ich war ja erfolgreich. Und der Steuerberater hat eben gesagt, ja, Michael, alles super, alles bestens. Also, du brauchst eine klare Strategie, du brauchst finanzielle Rücklagen, du brauchst ein Frühwarnsystem, du brauchst Notfallpläne und einen klaren Fokus. Das ist entscheidend. Ja? Und als zweiten Punkt auch mit diesen roten Overalls oder wie bei diesen roten Overalls brauchst auch du, oder das empfehle ich dir, einen einfachen Wiedererkennungswert. Also etwas, mit dem sich auch dein Kunde identifizieren kann. Gehen wir zum Punkt 2, die Anpassungsfähigkeit. Trotz aller Planung kann ja doch immer etwas schiefgehen. Also sei es zum Beispiel durch interne Konflikte oder externe Umstände. Und die erfolgreichsten Figuren in der Serie sind diejenigen, die sich anpassen können. Nimm mal Beispiel Tokio, die ja auch ein wundervoller Charakter ist. Die bleibt ja auch unter extremen Druck handlungsfähig und improvisiert, wenn etwas nicht nach Plan läuft. Zumindest ab Teil 3 bis Teil 5. Ja, aus einer gewissen Historie heraus ändert sich dann halt ein bisschen ihr Verhalten. Und zwar Beispiel Teil 1, als sie das Maschinengewehr in Position bringt, wo sie also gestürmt werden. Ja, und damit also verhindert, dass diese Banknotendruckerei überrannt wird von den Spezialeinheiten oder von der Polizei. Oder ab Teil 3, wo sie dann bei der Lungenoperation an Nairobi, obwohl das Internet ausfällt, also der Arzt, der ihr praktisch die Anweisungen gibt, obwohl das halt nicht mehr möglich ist und sie einfach sich auf ihre Schule besinnt, also sie sind ja im Vorfeld gut ausgebildet worden, also ist auch da wenig dem Zufall überlassen worden, und sie sich dann einfach dort besinnt und das Ding durchzieht und zu Ende bringt. Oder ihr fulminanter Abgang mit Gandhi. Auch das ist natürlich ein Punkt, wo sie ja dann dem Team komplett im Endeffekt das Leben rettet oder über ja, diese ganze Situation überhaupt rettet. Ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen, falls also einer noch nicht bis Teil 5 angeschaut hat. Ja, zur Crew wiederum, die hat das Drehbuch beispielsweise spontan geschrieben, um sich vorzubehalten, dass sie schnellere Anpassungen vornehmen kann, dass sie also mit dem Flow mitgehen kann. Sie wussten beispielsweise bis zum Ende nicht oder bis kurz vorm Ende nicht, wie es ausgeht. Fand ich also ganz interessant, dass die nicht wussten, wie die Crew am Ende rauskommt aus der Bank oder nicht. Ja, also stirbt die, kommen die raus, wie auch immer. Das wussten die bis zum Ende nicht und wie sie das lösen sollten. Ja, zumindest, also sie hatten eine Lösung, mit der sie nicht zufrieden waren. Also gab es im Endeffekt keine Lösung, weil die hätten sie den Fans nicht zugetraut. Das sagen sie auch eindeutig. Oder ein anderes Beispiel war, dass sie zum Beispiel erst kurz vorher teilweise mit dem Handy übermittelt haben, was die Schauspieler spielen sollen. Also was da in Szene und wie das in Szene gesetzt werden soll. Normalerweise ist ja so, dass du mit Schauspielern im Vorfeld probst. Du machst ja Probesprechen und so weiter. Ja. Und dort gibt es diese eine Szene, wo Gandhi ja Nairobi unter Kontrolle hat und dann mit seinem Maschinengewehr ein Loch in diese Holztür reinschießt, ein kreisrundes Loch in die Holztür reinschießt und ja dann den Kopf von Nairobi durchsteckt und die Hände links und rechts fixiert. Und diese Szene, das hat jemand anderes aufgenommen am Handy und hat ihnen das praktisch vorgespielt, wie die das machen sollten. Also das ist erst in der letzten Phase des Drehs erst zu den Schauspielern durchgedrungen. Fand ich ganz interessant. Ja, sie wussten, dass dadurch mehr Druck entsteht, weil auch weniger Vorbereitungszeit teilweise da ist. Aber sie wollten eben genau diese Flexibilität in dem Ganzen drin haben. Ja, und anderes Beispiel ist noch, dass zum Beispiel die Goldbarren, die ja geflutet werden. Das haben sie in den Pinewood Studios in Großbritannien haben sie das gemacht. Und da wird ja dieser Tresorraum, der ist also nachgebaut worden dort, den haben sie also in Madrid abgebaut oder wo auch immer diese anderen Studios waren und in den Pinewood Studios wieder aufgebaut. Und der wird in einem Wasserbassin reingelassen, also eingelassen, wird also praktisch kein Wasser reingeflutet, sondern wird nach unten gelassen. Und wenn die Kamera natürlich vorne dran steht, dann sieht es auch so aus, als ob der einfach von oben nach unten oder wie auch immer voll läuft. Ja, also das macht ja für den Betrachter von außen macht das dann keinen Unterschied. Also auf jeden Fall wird dieser ganze Tresor unter Wasser gelassen. Und das hat beim ersten Mal nicht geklappt, weil dann auch diese Goldbarren aufgeschwemmt sind. Also das waren mehrere Goldbarren, die zusammengeklebt wurden. Und die waren aber trotzdem noch zu leicht, weil sie aus Schaumstoff waren. Ja, hat keiner irgendwie bedacht. Dann haben sie angefangen, diese Goldbarren mit langen Metallstäben festzubohren. Dann haben das nochmal runtergelassen. Dann haben die sich aber verformt. Also der Wasserdruck hat dann dazu geführt, dass diese vergoldeten Schaumstoffbarren dann sich verformt haben. Also dann haben sie da wieder improvisieren müssen. Dann waren die Regale verrostet, haben sie mit irgendeiner Säure reinigen müssen. Dann hat die Säure wieder Flecken hinterlassen, haben sie die wieder reinigen müssen und so weiter. Also das war ein Riesenaufwand, obwohl sie eigentlich auch gedacht haben, das geht relativ einfach. Also auch da mussten sie schnell irgendwelche Entscheidungen fällen oder schnell irgendwas kompensieren. Ja, gab es auch zum Beispiel noch mit dem Geldregen über Madrid. Da hat es dann plötzlich angefangen zu regnen und die Geldscheine sind nicht zugeflogen, wie sie sollten. Auch da mussten sie umdenken. Aber das sind ja sehr oft Sachen, die auch bei jedem anderen Film mit passieren können oder grundsätzlich beim Film mit passieren können. Ja, Learnings für uns als Selbstständiger. Auch in der Selbstständigkeit läuft ja nicht immer alles nach Plan. Ja, also Marktveränderungen, neue Technologien oder Krisen. All das erfordert Flexibilität. Und wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Also deswegen alleine dürfen schon Leute nicht sagen, ja, das haben wir schon immer so gemacht, das kannst du nicht bringen. Ja? Erfolgreiche Unternehmer sind entscheidungsfreudig und bleiben es auch in stressigen Situationen. Also die bleiben auch in stressigen Situationen handlungsfähig. Das ist wichtig. Gehen wir mal auf den Punkt 3. Punkt 3 ist Führung und Teamwork, was ich herausgearbeitet habe. Also selbst als Einzelkämpfer brauchst du ein starkes Umfeld. Der Professor beispielsweise, der mag das Genie hinter dem Plan sein, Aber ohne sein Team hätte er keine Chance. Die unterschiedlichen Stärken der Mitglieder werden gezielt eingesetzt. Berlin beispielsweise, der als charismatischer Anführer innerhalb der Bank Autorität ausstrahlt und die Gruppe zusammenhält, zumindest auf seine Art und Weise. Das ist ja das Wichtige, dass er diesen Platz so einnimmt, wie er den einnimmt, weil das hast du vielleicht schon mal gemerkt, dass wenn Charaktere, sagen wir mal, sich verändern, also wenn sie eigentlich eher so vom Protagonisten zum Antagonisten, ja, immer hin und her switchen, also mal der Gute, mal der Böse sind beispielsweise, dann macht das was mit dir. Also viele Filme oder viele Serien bedienen sich dieser, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber diese Methodik, ja, dass halt eben deine Gefühle für den Charakter sich verändern, dass du eben von Liebe zu Hass, ja, zu Entsetzen und so weiter, ja, dass du alle Emotionen im Endeffekt auslebst. Und das machen sie ja wunderbar mit Berlin, ja, obwohl er eigentlich ein Psychopath ist, lieben ihn eigentlich alle. Oder als zweites beispielsweise Nairobi, meines Erachtens als die Seele der Truppe, ja. Oder Rio als Computergenie, Palermo als Ingenieur, der genauso so einen Wechsel dann durchmacht, also auch vom Bösewicht im Endeffekt zum Good Guy oder vom Good Guy zum Bösewicht wieder zum Good Guy, von Teil 3 bis Teil 5, ja. Also, letztendlich hat jeder da drin seine Aufgabe, und selbst wenn es nur derjenige ist, der dann letzten Endes die Geiseln bewacht oder aufs Klo führt. Da wiederum Parallelen zur Crew hinter der Serie. Also ohne ein leidenschaftliches Team aus Schauspielern hätte das der Alex Pina nicht geschafft. Logischerweise. Ja, das ist ja überall so. Also allein wenn man sich mal den Hauptdarsteller Alvaro Morte anschaut, wie der die Rolle verkörpert und wie der eigentlich in Wirklichkeit ist. Also ich finde das faszinierend, wenn ein Mensch, der ganz anders ist, also wenn du den mal in einem Interview hörst, wie der sich dann gibt, der Professor sehr unbeholfen, ja, der Schauspieler, der Alvaro, ist eher ein Charmeur und so weiter, du merkst, ist ein ganz anderer weltgewandter Typ, ja, und das, wenn du das siehst, wie er authentisch das rüberbringt, wie er das spielt, ja, dass es eben authentisch wirkt, als ob er genauso ist, das finde ich faszinierend. Ja. Das zum Thema übrigens, wenn sie immer alle sagen, sei authentisch. Ne? Also als Schauspieler bist du immer dann gut, wenn du es authentisch, so authentisch spielst, dass es authentisch ausschaut. Oder so gut spielst, dass es authentisch ausschaut. Und er hat das auch erklärt, eben sich gewisse Sachen antrainiert, um in diese Rolle reinzukommen. Aber wie er das eben spielt, wie er das rüberbringt, diesen Nerd, ja, von der Gestik. Er hat ja ganz bestimmte Handbewegungen. Er deutet ja nie auf einen, sondern er hat immer die Finger zusammen, ja. Genauso, wenn er seine Brille, sein Signature Move, wenn er seine Brille nach oben drückt, ja, auch immer mit zwei oder mit drei Fingern, ja. Oder dass er leicht gebückt geht und mit hängenden Armen. Ich finde das faszinierend, wie er das gemacht hat. Oder andere Leute, die dazugehören zu dem Team, ne, also neben den anderen Schauspielern logischerweise, aber Maskenbildner, ob das Kostümbildner sind, ob das die Requisite wäre, ja. Leute, die das Set gebaut haben. Wenn du überlegst, mit welcher Leidenschaft, ja, die das gemacht haben, um das rüberzubringen, was der Film rüberbringt, ja, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Die alleine diese Holzkassettendecke, die den Festsaal ziert, also da gibt es ja an der Bank von Spanien gibt es ja diesen Festsaal, wo auch diese Vitrinen sind mit diesem Gold, diese Goldausstellung, und dann hast du diese gedeckte Tafel, diesen großen Tisch, und oben drüber ist eine Glasdecke und rundherum eine Holzvertäfelung. Und durch diese Glasdecke kommt ja dann diese Spezialeinheit durch, um diesen, ich weiß nicht, Colonel Sargasta oder wie er heißt, ja, die durchbrechen ja dann praktisch die Decke. Und dieser Raum, der ist ja mit Liebe zum Detail so aufgebaut worden. Die haben, wenn ich mich recht erinnere, rund 180 Tage gebraucht, um den Raum aufzubauen. Und nur rund 90 Sekunden ist er im Film aufgetaucht. Und dann haben sie ihn in Schutt und Asche gelegt. Also ich überlege mir mal, was geht da an den Menschen vor, die sowas aufbauen? Das erfüllt dich auf der einen Seite mit Stolz, aber wenn du weißt, du baust es auf, damit es dann, ja gut, es gibt andere schlimmere Sachen, da geht in einem Film, wird nur noch was 2 Sekunden aufgetaucht oder eingeblendet und dann ist es kaputt. Faszinierend. Ja, also man braucht eine Crew. Learnings, auch wenn du solo unterwegs bist, brauchst du ein Netzwerk aus Experten. Ja, du musst und du darfst nicht alles alleine machen. Wie willst du Großes erreichen, wenn du dich mit Kleinkram verzettelst? Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Also, lerne Dinge abzugeben, weil du brauchst es. Du kannst damit nur wachsen. Punkt 4, das Thema Emotionen. Und zwar, zu emotionale Entscheidungen führen ja oft zu Fehlern. Also, zu emotionale Entscheidungen führen oft zu Fehlern. Das sieht man in der Serie immer wieder. Der Professor beispielsweise bleibt sehr ruhig, denkt rational und kalkuliert Risiken. Berlin wiederum verliert zumindest einmal die Fassung und zerschlägt eine Bar, wo ihn seine Frau verlässt. Und das ist das einzige Mal, wo er richtig die Fassung verliert. Und das kostet ihm auch das Gefängnis. Also da wird er dann festgenommen in Folge und es ist das erste und das einzige Mal im Gefängnis. Im Gegensatz dazu beispielsweise verliert Rio oft die Kontrolle, weil er sich halt von Emotionen leiden lässt. Vielleicht dem geschuldet, weil er halt jugendlich ist, weil er jung verliebt ist und so weiter. Aber das führt eben mehrfach zu Problemen. Gut, kommen wir zur Crew. Die Emotionen liegen ja den Spanern im Blut, ja? Und diese Emotionen, die haben das natürlich erst ermöglicht, meines Erachtens, überhaupt solchen Ergebnis, so ein fulminantes Ergebnis abzuliefern. Also alleine auch, wie sie Dinge in Szene setzen, ja, und diese Emotionen einarbeiten, beispielsweise indem sie eben Emotionen an unmöglichsten Stellen kombinieren mit Action. Also es ist nicht so schnulzig, weißt du, wie du aus manchen Actionfilmen oder sowas kennst. Beispielsweise, als sie auf dem Dach sind, unter Beschuss sind, in ihren roten Overalls und da mehr oder weniger durcheinander rennen, weil sie ja, glaube ich, da auch den Colonel Sagasta oder wie auch immer, genau, stimmt, da wollen sie den Colonel Sagasta nämlich dann rücklings überfallen oder zumindest dann stellen und in Schachmatt setzen. Und kurz vor diesem Einsatz, wo es um Leben und Tod geht, da gesteht ja Manila Denver, ihrem alten Weggefährten, auf dem Dach ihre Liebe. Eigentlich eine unmögliche Situation, ja, wo sie dann am Boden sitzen, Tokio mit dabei ist und Manila Denver ihre Liebe gesteht. Das sind so viele wundervolle Momente, die sie da geschaffen haben. Oder auch, dass sie zu 95% keine Visual Effects eingesetzt haben, also keine Computereffekte. Ja, die haben, wie diesen Festsaal, was ich beschrieben habe, fast alles aufgebaut. Zum Beispiel auch dieses Regenüberlaufbecken. Ja, auch da wurde geflutet und alles. Ja, ganz faszinierend. Ja, das ist ja auch nicht ganz einfach mit Spiegelungen und so weiter. Auch das erzählen sie alles schön in der Dokumentation. Also wie gesagt, ich kann es an der Stelle auch nur empfehlen, wenn du diese Serie durchgeschaut hast und hast diese Dokumentation nicht gesehen, mach das einfach mal. Finde ich wirklich klasse, das mal mitzubekommen, was da so alles abgeht oder abgegangen ist. Ja, zu den Learnings für uns wieder als Selbstständige. Es ist also gut, wenn man seine Emotionen gezielt einsetzt. Also die Emotionen schon zeigen, nicht irgendwie gefühlskalter Terminator werden, aber gezielt einsetzen. Ja, du kontrollierst deine Emotionen nicht, deine Emotionen kontrollieren dich. Das ist das Ideal, okay? Und in stressigen Zeiten, wenn es zum Beispiel mal finanzielle Engpässe geben sollte oder Umsatzeinbrüche oder schwierige Kunden, mit denen du dich gerade rumärgerst, dann ist es halt wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ein kühler Kopf ist dann Gold wert. Ja, haben wir wieder die Parallele. Also vermeide impulsive Entscheidungen und hab eine Prozedur, die dich in stressigen Situationen erdet, damit du handlungsfähig bleibst. Habe ich meines Erachtens auch schon ein paar Tipps in dem Podcast rausgegeben. Also gibt ja viele Sachen, wo man sich wieder einordnen kann, damit man nicht irgendwo ein Wort oder einen Satz oder irgendwas ausspricht, was man nicht mehr zurücknehmen kann. Fünfter Punkt und letzter Punkt, Geld und Freiheit. Viele Charaktere in der Serie wollen ja nicht nur Geld, sondern die wollen auch Freiheit. Und für mich ist ja Freiheit auch der größte Vermögenswert. Doch einige verlieren im Endeffekt den Fokus und lassen sich von kurzfristigen Verlockungen ablenken. Und auch das, da gibt es ja Parallelen da draußen. Ja? Also Menschen wollen reich werden, sagen sie immer wieder, ich will reich werden und lassen sich dann doch wieder ablenken. Beispielsweise durch irgendein Auto oder durch ein, was weiß ich, das nächste shiny Object, bessere Geldanlagen, irgendein Konsum, der jetzt unbedingt wieder sein muss, was man sich unbedingt einredet, ja? Was mich aber letzten Endes abbringt von meinem großen Ziel. Und Nairobi beispielsweise verliert durch ihren Sohn das große Ganze aus den Augen. Und auch das ist ein Grund, oder das ist der Grund, wieso es geendet ist, wie es ausging. Er hat schon Tränen in den Augen. Ich kann das natürlich als Vater verstehen, dass du da für deine Kinder da bist, aber sie wusste ja letzten Endes, dass sie manipuliert wird. Ja, sie wusste, dass das nicht gut ausgehen kann. Aber sie ist ihren Instinkten gefolgt. Und auch das passiert ja oft da draußen. Das passiert ja auch in der Wirklichkeit oft, dass dich Menschen bewusst triggern und deine Bedürfnisse, deine tiefsten inneren Bedürfnisse, deine Instinkte ausnutzen, indem sie dir beispielsweise Honig ums Maul schmieren oder dich irgendwie anderweitig manipulieren und mit Schokolade in den Keller führen. Auch Tokio beispielsweise ist in dem Fall jetzt mal negativ, als Negativbeispiel. Die handelt ja auch oft impulsiv, lässt sich von Emotionen und kurzfristigen Reizen leiten, was mehrfach das Team in Gefahr bringt. Zum Beispiel, als sie ohne Absprache mit dem Professor die Bank verlässt, ja, und durch ihre Rückkehr mit dem Motorrad, wo sie dann die Treppen hochspringt, eine Kettenreaktion auslöst, infolge derer dann Moskau stirbt, also Moskau, der Vater von Denver und so weiter. Aber ich möchte auch was anfügen, um das jetzt hier nicht nur negativ aufzuzählen, weil solche Fehler führen ja zumindest im Film auch zu schönen Dingen. Denn es war ja zum Beispiel untersagt, dass die Teammitglieder untereinander eine Affäre anfangen sollten, ja, oder natürlich der Professor eingeschlossen, ja, aber Professor und Denver finden ihre große Liebe. Der Professor in Lissabon, und das war ja auch ein Riesenfehler, aber hätte er den nicht gemacht, hätte er so mal in Folge nicht seine große Liebe gefunden. Braucht man ja auch für diesen Film, okay? Denver wiederum mit Stockholm. Also ist natürlich auch nicht sinnvoll, mit einer Geisel ein Verhältnis einzugehen, aber auch dadurch hat er seine große Liebe gefunden. Obwohl eben beides eigentlich ein Fehler war. Kommen wir wieder zur Crew. Die wollten ja auch etwas Besonderes schaffen. Also die hatten jetzt auch nicht nur Geld und so weiter, sondern die hatten ja auch mehr im Kopf. Ja, natürlich wollten die sicherlich auch Geld verdienen und sich selbst verwirklichen und so weiter. Aber sie hatten was ganz Großes im Kopf. Das beschreiben sie auch, oder was Größeres auf jeden Fall im Kopf. Vielleicht nicht in dieser Augen, in diesem Ausmaß, aber sie haben gewusst, das wird was Gutes. Und sie wollten eben was Besonderes schaffen und haben dadurch auf so viele Details geachtet und sind keiner kurzfristigen Versuchung erlegen. Und so ist es eben passiert, dass aus nahezu unbekannten Schauspielern weltberühmte Schauspieler geworden sind. Und was sind Punkte davon, was sie zum Beispiel gemacht haben, wo sie sich auch nicht haben abbringen lassen? Beispiel, dass ihnen klar war, wir müssen unberechenbar sein, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Also indem wir beispielsweise Charaktere sterben lassen, die man so nicht auf dem Radar hat, wo man sagt, macht man nicht. Ja, machen sie aber. Oder indem sie detailgetreu waren, wie beispielsweise bei diesem Festsaal und auch stimmig. Also dass sie zum Beispiel dieses Gold, wie sie das rausbringen wollen, rauspumpen wollen aus der staatlichen Bank von Madrid, dass sie das mit dem Ingenieur abgesprochen haben und sogar auch die Reibungsverluste mit einbegriffen haben. Ja, also dass das wohl in der Praxis, ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber wohl in der Praxis möglich wäre. Also auch das ist berechnet worden und so sind sie ja dann auf diese 1:37 gekommen. Ja. Also sie wollten überall so authentisch wie möglich sein und das kann ich ganz ehrlich bestätigen, weil ich bin jemand, der auf Logikfehler in Filmen achtet, den das auch ärgert. Mich bringt das aus dem Flow raus. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Anderen Leuten ist das egal. Meine Frau kann ein Lied davon singen im negativen Sinne, weil ich wieder so, oh Schatz, nee, geht doch jetzt gar nicht. Ja? Und mich ärgert das, wo ich mir denke, das hätten wir doch ganz einfach verhindern können durch meinetwegen einen ganz anderen oder kurzen anderen Handlungsstrang, der den Film nicht verändert. Oder indem man sagt, komm, pass auf, hätte da mal 10 Euro mehr reingesteckt und dann wäre das wieder okay gewesen. Oder jemand nochmal drüber zu schauen oder eine Postproduktion nachzubessern. Was weiß ich auch immer. Ja? Also, ich weiß ja, dass es bei manchen Filmen geht und bei manchen Filmen eben nicht. Und mich ärgert das. Und bei diesem Film sind mir ganz, ganz wenige Logikfehler aufgefallen. Mir ist im Endeffekt ein einziger, über den ich wirklich schmunzeln musste. Ich habe ihn das nicht übel genommen, aber da musste ich wirklich schmunzeln. Das ist ein Teil 2, ist das, glaube ich, wo Oslo stirbt. Und Berlin ja mit der Presse spricht und die dort sind und sie filmen von unten nach oben noch. Also du siehst also am Körper vorbei, Oslo ist praktisch der Oberkörper im Bild und dahinter spricht Berlin. Und wem das aufgefallen ist, der sieht, dass sich der Oberkörper bewegt. Also Oslo atmet als Leiche. Da musste ich schon schmunzeln, weil das sehr, sehr, sehr offensichtlich war. Und dann gab es aber nur andere wenige Sachen, die ich mal gedacht habe, naja, gut, das ist halt jetzt künstlerische Freiheit, die man braucht, um einen Film zum Beispiel auch spannend oder auf Spannung zu halten. Beispiel habe ich mir gedacht, naja, wer führt denn dauernd immer die Geiseln aufs WC? Also es waren ja immer wieder mal Szenen drin, wo Geiseln aufs WC gehen mussten, um eben diesem Handlungsstrang ja irgendwas einzuhauchen, also um eben Handlung reinzubringen. Aber letzten Endes, wenn du da 70, 80 Geiseln hast, und überleg dir mal, was da los ist, was da für eine Bewegung unterm Tag drin ist, wenn da jeder irgendwann immer wieder mal aufs Klo gehen muss. Und das hätte dieser eine Matthias beispielsweise, der sich dann später in Pamplona meines Erachtens umgenannt hat, der hat dann ab und zu mal reingeguckt, wo man dachte, na okay, das geht eigentlich nicht. Aber ja, das wäre dann schon blöd geworden, wenn sie das dann irgendwie noch anders gezeigt hätten, weil da hätten sie dann wieder 2, 3 Leute mit reinnehmen müssen, mehr mit reinnehmen müssen und dann wird es natürlich blöd. Also deswegen verstehe ich, wo man sagt, gut, da muss man jetzt ein bisschen ein Auge zudrücken als Regisseur, als Produzent und als Autor, weil man sagt, das ist jetzt einfach der künstlerischen Freiheit geschuldet, um eben den Flow oder sagen wir das Ganze spannend zu halten, ja. Beispielsweise auch, wenn die sich gegenüber sitzen und aufeinander schießen und dann hätten sie eigentlich, einer hätte nur eine Granate schmeißen müssen über die Deckung der andere und dann wäre das auch vorbei gewesen, was ja in anderen Szenen ja der Fall war. Sie haben ja dann Handgranaten eingesetzt, aber da eben nicht. Gut, verstehe ich auch. Auch das ist künstliche Freiheit. Auch das nehme ich niemanden übel, weil ansonsten hättest du da diese Dramaturgie nicht drin, dass du da so mitfühlst. Ja? Also ich brauche ja diese Action, diese Anspannung, sonst wäre das ja ruckzuck vorbei gewesen. Und da verstehe ich das, wie gesagt. Also mich hat nichts abgelenkt. Ja? Mich hat nichts aufgeregt. Ich habe, wie gesagt, einmal bei Oslo schmunzeln müssen, aber ansonsten hat mich nichts aufgeregt. Und das fällt mir eben bei vielen anderen Filmen auf, wo man denkt, warum eigentlich? Also es hätte irgendwo der Postproduktion hätte das auffallen müssen. Und das finde ich schade, wenn dann nicht nachgebessert wird. Also wenn dann irgendeiner durchwinkt und sagt, ach komm, ist doch eigentlich egal. Ich bin so, wie gesagt, ist jetzt nicht allgemeingültig, aber ich hänge daran, dass Filme, wo ich emotional mitfühle, da sollte das schon auch stimmig sein, weil ansonsten bringt mich das da wirklich raus, wo ich sage, das kann doch jetzt gar nicht sein. Ja, zum Learning für uns als Selbstständige. Finanzielle Freiheit entsteht nicht durch schnelle Gewinne, sondern durch eine kluge Planung, durch Investitionen und durch nachhaltiges Wachstum. Und natürlich sind auch Geduld und Disziplin entscheidend. Also der Wille, auch was durchzuziehen und so weiter. Ja, wie schließe ich ab? Haus des Geldes zeigt im Endeffekt, dass Erfolg kein Zufall ist. Ob Strategie, Anpassungsfähigkeit, Teamwork, Einsatz, dein Wille, etwas zu Ende zu bringen oder deine Geisteshaltung, also Neudeutsch Mindset. All diese Prinzipien helfen auch uns Selbstständigen dabei, finanziell erfolgreich zu werden. Und es zeigt aber auch, dass Rückschläge kein Ende sind. Auch wenn wir uns einig sind, dass das Leben nicht so ausgeht wie im Film, okay? Aber lass uns halt ein bisschen träumen. Also, plane gut, bleib flexibel und verliere dein Ziel nicht aus den Augen. Bleib dir treu und verliere nie deinen Mut. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael.